Länderspielpause ist rum, Simon. Das heißt, wir kommen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Bundesliga geht weiter und sie geht weiter mit einem richtigen Knall. Das heißt, jetzt am Wochenende haben wir eine Menge aufzuarbeiten. Für das Wochenende haben wir eine Menge aufzuarbeiten. Da gehen wir in dieser Episode im Detail drauf ein. Wir haben keine Learnings und Emotionen hinsichtlich Bundesliga, aber wir können uns mal so ein bisschen aus der Länderspielpause heraus die Erkenntnisse der Leistungen gegen Frankreich und gegen unsere Freunde aus den Niederlanden mal im Detail zu Gemüte führen und uns dann anschauen, was können wir daraus mitnehmen für das Restprogramm bis Mitte, Ende Mai in der Bundesliga. Von daher, wir gehen rein in die Episode. Let's go!
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Und Simon, zuhören. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione. Stringimi piano piano und so weiter und so fort. La 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 la. Oder völlig losgelöst von der Erde. Was hörst du gerne? Oder was meinst du, was werden wir öfter hören während der Europameisterschaft? Meine italienische Lieblingshymne oder die neu aus der, wie Phönix aus der Asche emporgekommene Major Tom, völlig losgelöst. Hymne von unserem lieben, wie heißt er, Peter Schilling.
Ey Melo, ich muss sagen, ich finde beide Hymnen oder beide Jingle, finde ich eine absolute 10 von 10. Also wenn ich durch Instagram scrolle und dann diese italienische Hymne, über diese italienische Hymne stoße und dann so Videos sehe, wie das ganze Stadion mitsingt, mitgrölt und so, boah, da kriege ich echt Gänsehaut, also das ist richtig, richtig geil, das macht so viel Laune und ich würde tatsächlich auch den ein oder anderen Jingle bei der EM, würde ich dir schon gönnen, Melo, aber ich
zumindest wegen der Vorrunde viermal, vier oder drei Spiele und dann so ein bisschen, ne, jedes Spiel zwei, drei Törchen, wunderbar, bin ich doch schon zufrieden, ist alles gut.
Genau, aber dadurch, dass ich ja Deutschland-Fan bin, würde ich mir natürlich wünschen, die Major Tom häufiger zu hören, weil auch das richtig geil gestern, als Mittelstädter dieses wunderschöne Tor geschossen hat und dann kommt auf einmal Major Tom, das Stadion singt mit und so, das hat schon was. Also ich bin schon ein großer Fan davon und würde mich auch wirklich mit allem dafür einsetzen, dass das auch bestehen bleibt für die EM.
Würdest du sagen, da ist jetzt wirklich ein Hype ausgebrochen mit dieser Major-Tom-Diskussion, ob das Ding jetzt wirklich als Torhymne irgendwie gespielt werden soll oder nicht, zumal der DFB ja jetzt auch eingeknickt ist, ja, und man hat es ja gestern gehört bei dem Tor von Mittelstädt, sie bringen es ja, also ich habe so das Gefühl, dass die Funktionäre beim DFB alles dafür tun, damit jetzt endlich auch wirklich Stimmung aufkommt im Land, oder?
Ja, definitiv, also ich finde, so ein Tor-Jingle hat schon so was Magisches und was Besonderes. Und wenn du halt wirklich da was hast, was die Ränge mitsingen können, was irgendwie Spaß macht und du dann mit diesem Song ein Tor feiern kannst, so das kann nochmal irgendwelche Kräfte freisetzen. Also ich finde, so langweilige Tor-Jingle oder die irgendwie nichts übermitteln, so das nimmt dann viel von diesem schönen Moment des Tores. Naja, also ich bin voll auf den Hype-Train aufgesprungen und ich hoffe wirklich, dass sie das beibehalten. Ich glaube, beim zweiten Tor gestern lief der alte Jingle und das war irgendwie so, da habe ich auch zu meiner Freundin geguckt und dachte, was spielen die jetzt da im Hintergrund, was ist das? So, da kommt irgendwie gar nichts rüber, haben wir gerade ein Tor geschossen oder was ist da jetzt los? Also ist schon was Besonderes und ich gehe auch schwer davon aus, dass sie es für die EM ja, wechseln werden zu Major Tom. Und man sieht's ja im Netz, auf Social Media, so viele Unterstützer für Major Tom. Und das hat ja wirklich so hohe Wellen geschlagen. Also eigentlich können die gar nicht anders, als das dann jetzt zu wechseln.
Ja, Peter, der erlebt gerade seinen zweiten Frühling. Oder dritten eher, wahrscheinlich. Aber ja, die DFBF ja auch, wie man sieht, ne? Also lass uns mal auf die beiden Spiele eingehen. Lass uns das mal einordnen. Fangen wir mal mit dem Spiel in Lyon gegen die Franzosen an. Erstmal überraschend oder auch nicht überraschend, wie die Startelf ausgesehen hat. Was meinst du?
Ja, also ich habe mich erstmal darüber gefreut, dass wir einfach zu dem altbewährten 4-2-3-1 zurückgekehrt sind. Das klassische deutsche System, was uns bei den guten Turnieren echt ja stark gemacht hat. Und was einfach am besten auch zu dem Spielermaterial passt. Ne? Nagelsmann hat gezeigt, ey, die Stunde hat geschlagen, die Zeit der Experimente ist vorbei. Ich stelle jetzt das auf, was am besten in Form ist. Ich stelle die Spieler auf, die am besten in dieses System passen. Und das hat er dann halt auch gemacht. Und ich glaube, die Startelf, die wir sowohl gegen Frankreich als auch interessanterweise gegen die Niederlande gesehen haben, ich glaube, das ist auch wirklich der Kern, der auch bei der EM dann starten wird. Also nehmen wir jetzt im Tor noch Neuer rein statt Ter Stegen. Mhm. Aber ansonsten ist das, glaube ich, die Elf gewesen, die auch bei der EM dann größtenteils starten wird. Vielleicht gibt's vorne in der Sturmspitze, ja, je nach Gegner, also gegnerbezogene Anpassung, dass dann vielleicht Füllkrug mit seiner Robustheit gegen einen oder anderen Gegner besser geeignet ist als Havertz mit seiner Flexibilität, mit den tiefen Läufen. Aber ich glaube, der Rest, der wird so bestehen bleiben.
Ja. Und dann wird's nach 8 Sekunden, ich glaube, das ist ja, Geschichte, oder?
Es ist Wahnsinn. Also als dieses Tor fiel, ich habe einfach nur große Augen gemacht, habe meine Freundin angeguckt und war so, okay, was passiert hier gerade? So, ist das dieselbe Nationalmannschaft, die ich vor 3 Monaten oder 4 Monaten gegen Österreich und die Türkei habe untergehen sehen? Also wirklich wie ausgewechselt. Toni Kroos nach 7 Sekunden liefert er da den Assist. Also wirklich Wahnsinn. Wunderschönes Tor, richtig geil und es hat direkt was ausgelöst in mir. Also ja. Die Vorfreude ist von 0 auf 120 gestiegen jetzt nach den beiden Länderspielen. Also ich bin hyped auf die EM.
Ja, super. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Das wird eine sehr, sehr geile EM. Und erinnere dich noch an eine unserer letzten Episoden. Ich habe von vornherein schon gesagt, und ich sage es auch immer wieder im privaten Kreis, Deutschland wird wirklich sehr, sehr, sehr weit kommen. Also nicht nur wegen des Hypes wegen, sondern es ist meine persönliche Empfindung, dass dieser Change, der da stattgefunden hat, genau der richtige zum richtigen Zeitpunkt gewesen ist. Nagelsmann macht das wirklich sehr, sehr gut. Er bleibt auch auf dem Boden. Das war jetzt auch eine ganz wichtige Erkenntnis zwischen dem Spiel Frankreich und dem Spiel gegen die Niederlande gestern, wo er ja schon mehrfach in der Pressekonferenz immer wieder darauf gepocht hat und gesagt hat, Leute, entspannt euch. Ja, das war ein tolles Spiel, aber dieses One-Hit-Wonder-Ding, lass uns das mal einordnen. Das war ein tolles Spiel. Alles gut, jetzt muss die Kontinuität her. Und ich meine, in Teilen haben sie es ja dann auch gegen die Niederlande gestern schon wieder gezeigt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Erwartungen, auch bei mir persönlich, als ich das Spiel gesehen habe gestern, dachte ich sofort, da muss nach 10 Sekunden spätestens jetzt schon das 2-0 eigentlich fallen, ja, für die Deutschen. Nach 5 Sekunden das 1-0. Dem war nicht so. Also sie haben es dann doch schon, waren sehr nervös, man hat es denen angemerkt, ne? Und sie haben halt sehr strukturiert begonnen und hintenrum immer sehr gut aufgebaut. Rüdiger übrigens sehr, sehr stark gemacht, fand ich einen ganz, ganz guten, eine ganz, ganz gute Partie gestern von ihm zu Beginn. Hat auch ein paar ganz gute Dinge rausgeholt, die andere da ein bisschen versockt haben, insbesondere auf der linken Seite bei Mittelstädt, war es doch ein bisschen riskanter als rechts über Kimmich. Aber ja, etwas nervöser Start, dann das Gegentor der Niederlande und dann dachte ich mir schon, Lethargie, da geht's schon wieder los, ne? Aber sie haben es fantastisch weggesteckt und nicht sich irgendwie verkrochen oder ähnliches, sondern haben ihren Stiefel weitergespielt und das fand ich, das war dann diese Erkenntnis aus dem ersten Spiel heraus, das mitzunehmen jetzt in die nächsten Spiele, das weiter so fortzuführen. Und das stimmt mich sehr, sehr positiv für die nächsten 2 Spiele, ja, die noch dann dafür dienen, um jetzt das alles zu festigen, was sich da entwickelt hat in den letzten 2 Spielen. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass da ein sehr, sehr weiter Weg für die deutsche Nationalmannschaft stattfinden kann. Und ich hoffe, dass wir uns im Finale sehen. Und dann einmal Major Tom und einmal Sara Perché Ti Amo. Und dann können wir in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen, egal was passiert, dann möge der Bessere oder der Glücklichere dann gewinnen.
Ja, also ich gehe grundsätzlich mit all dem, was du gesagt hast, zu 100% mit, Melo. Die haben gegen die Niederlande etwas nervös begonnen, ne? Dann auch mit dem frühen Gegentor. Aber sie haben halt auch seit Ewigkeiten mal wieder bewiesen, dass sie solche Rückschläge auch wegstecken können und zurückkommen. Und die haben dieses Spiel an sich gerissen, die haben das Spiel unterm Strich gedreht gegen eine gute niederländische Mannschaft, also von den Namen her, ne, spielerisch war da sicherlich auch noch Luft nach oben, aber auch das gibt nochmal mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, auch in die eigene Stärke und von daher, so wie das Spiel gestern gelaufen ist gegen die Niederlande, bin ich auch sehr froh, dass ja die deutsche Nationalmannschaft daraus auch noch gewisse Lehren ziehen konnte mit Blick auf die EM und ja, also es ist ein Turnier im eigenen Land, so das ist immer was Besonderes und ich glaube, wenn Deutschland gut ins Turnier startet, diesen Schwung jetzt auch aus diesem Testspiel mitnimmt, über die weiteren beiden Testspiele, die ja noch vor der EM folgen und dann wirklich der Start ins Turnier glückt, dann sind die Fans da, dann ist die Euphorie da, dann ist auch das Selbstbewusstsein in der Mannschaft da, dass man vielleicht auch wirklich was erreichen kann. Ich will jetzt nicht vom Titel sprechen, ich glaube, das ist einfach noch zu früh, aber weit kommen halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Zumal, wenn man den Rechner mal durchgeht, den EM-Rechner, das habe ich vor ein paar Tagen mal durchgespielt.
Hast du schon? Echt?
Ja, ja.
Du bist wirklich hyped.
Mit zwei Freunden habe ich das einfach mal gemacht. Ja. Sind wir das Turnier einfach mal durchgegangen. Und wir haben festgestellt, wenn Deutschland Gruppenerster wird, wenn Frankreich und England auch beide Gruppenerster werden, dann gehen wir beiden Teams, die ja die Top-Favoriten auf dem Titel sind, gehen wir beiden Teams bis zum... Neben Italien in Klammern. gehen wir beiden Teams bis zum Finale aus dem Weg. Also...
Kann passieren.
Genau, muss halt schon einiges zusammenkommen, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass alle drei Teams Gruppenerster werden. Und dann hast du vom Turnierbaum her eine eigentlich recht leichte, in Anführungszeichen, Sparte erwischt. Von daher, und dann ja, kann vielleicht das eine zum anderen kommen. In K.O.-Spielen ist sowieso alles drin. Das ist ein Spiel, da kann alles passieren. Selbst wenn du dann irgendwie auf Spanien triffst, ich glaube Spanien, Italien, das sind so Teams, die irgendwie Viertelfinale, Halbfinale, Achtfinale irgendwie auf Deutschland treffen können. Da ist halt alles möglich, ne? Und dann mit den Fans im Rücken, mit Major Tom, so, wenn die Spieler auf den Platz gehen und wissen, ey, wenn ich ein Tor schieße, kommt Major Tom und das ganze Stadion grüllt mit, da haben die doch Bock, ein Tor zu schießen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Nee, also es hat schon in mir als deutschem Fußballfan einiges entfacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu überhyped nicht so... Aber
das
so
ist auch gut so. Ich finde, das ist auch gut so. Ja, das sollen wir also, jetzt auch sein. Also...
Es rückt halt immer näher, ne? Genau, und wenn ich jetzt so langsam die Euphorie losgeht, dann kommt sie wahrscheinlich gar nicht. Und die Spieler und alles drumherum, die haben jetzt wirklich ihr Möglichstes dafür getan, dass diese Euphorie aufkommt. Und ja, ich nehme sie mit und ich hab sie.
Perfekt. Naja, wer sie nicht hat, ist, und da wollte ich jetzt nochmal zum Abschluss, zum Recap der Länderspielpause nochmal mit dir darüber sprechen. Wer sie nicht hat, ist anscheinend Leroy. Sag mal, bei dem Überangebot jetzt im Mittelfeld, welche Rolle findet denn noch an Leroy Sané bei diesem starken Mittelfeld, was wir jetzt die letzten zwei Spieltage gesehen haben? Diesem sehr vielseitigen, sehr flexibel einsetzbaren Mittelfeld.
Ja, ist natürlich doof gelaufen für ihn, dass er sich da gegen Österreich die unnötige rote Karte eingefangen hat und somit sich jetzt nicht in den Vordergrund spielen konnte. Das haben dann Musiala, Gündogan und Wirtz da hinter Havertz, haben das überragend gut gemacht und die werden sicherlich auch bei Nagelsmann jetzt die Nase vorn haben, ganz klar. Ich glaube, das ist so die 1A-Lösung da. Aber auch bei Sané würde ich jetzt eher mal davon ausgehen, dass er auch so ein bisschen der Spielertyp ist, der je nach Matchup bezogen auch vielleicht Sinn ergibt, dass du sagst, okay, wir wollen mit ein bisschen mehr Tempo einfach agieren oder wir wollen da wirklich da mit den Zauberern da auf engem Raum kombinieren gegen ja, Gegner, die das Zentrum vielleicht verdichten oder so, dass du da dich durchdribbeln kannst und Wirtz und Musiala, die sind ja eigentlich kaum vom Ball zu trennen. Er war zwar gestern beim Team, ne, auch so ein bisschen Teambuilding-Maßnahmen wurden da ergriffen, so dass Sané auch einfach beim Kern ist der Mannschaft. Aber mein Gefühl sagt mir, dass Sané sich erstmal hinten anstellen muss und über die Joker-Rolle dann hoffentlich richtig gut ins Turnier finden kann. Und ich glaube, also wohl dem, noch so eine Waffe auf der Bank zu haben, die man dann ab der 60. Minute bringen kann. Genau, gegen müde Abwehrspieler, genau. mit seinem Dribbling, mit seinem Tempo, auch mit seiner guten Schusstechnik aus der Distanz kann er ja auch nochmal für Gefahr sorgen. Also ich glaube, und das hat Nagelsmann ja auch wirklich jetzt über die Länderspiele besonders hervorgehoben, es gibt eine klare Rollenverteilung. Für jeden Spieler wurde eine individuelle Rolle entwickelt und man hat das Gefühl, egal ob die Spieler in der Startelf stehen, ob sie als Joker reinkommen oder gar nicht zum Einsatz kommen, jeder identifiziert sich mit seiner Rolle zu 100%, jeder nimmt seine Rolle zu 100% an. Und ich glaube auch, dass es für Sané eine klare Rolle gibt in diesem Team. Und ich schätze ihn auch so ein, dass er diese Rolle auch wirklich annimmt und uns mit dem, was er uns bringen soll, auch weiterhelfen wird.
Ja. Und ich kann mich nur wiederholen, das, was du gesagt hast, stimmt zu 100%. Diese Breite und diese Tiefe in dem Kader, die jetzt existiert, auch in der Qualität, die wir da jetzt haben, ja, das ist einfach ein absoluter Traum für so ein Turnier, was bevorsteht und dann auch noch im eigenen Land. Von daher, ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da auch auf der Position zu gleicher Stärke 60. 70. Minute richtige Raketen auch reinbringen können und da wirklich auch nochmal spielentscheidende, ja, Charaktere auch mit reinbringen können. Guck dir den Lücke an, der gestern das Ding dann noch zum Sieg reingeschultert hat, muss man ja sagen. Aber solche Charaktere brauchst du dann, die dann wirklich nochmal alles in die Waagschale werfen. Führig gestern auch. Sensationell, als er reingekommen ist. Er hat richtig gut nach vorne Tempo gemacht. Hatte mir sehr, sehr gut gefallen. Übrigens bei Bayern im Gespräch, habe ich eben gerade über die Ticker gelesen. Auch lustig. Mal sehen, wenn sie dann noch alles auf dem Zettel haben für nächste Saison. Ja. Aber ja, da wohl dem, der so einen Kader jetzt in naher Zukunft bei so einem Turnier aufstellen kann.
Ja, definitiv. Also wir müssen uns vom sehr Kader her nicht verstecken. Frage noch an dich, Melo. Glaubst du, wir haben jetzt schon den kompletten EM-Kader gesehen? Oder meinst du, jetzt unabhängig von Verletzungen, ohne Verletzungen, dass es noch jemand, der jetzt nicht nominiert wurde, es noch reinschafft?
Nein, das glaube ich nicht. Dafür ist einfach auch keine Zeit mehr. Es sind noch zwei Länderspiele, die wir zur Vorbereitung haben. Und dann
genau, aber die sind auch erst nach der offiziellen Nominierung.
Ja, ne? Ja. Genau, ja. Ich weiß.
Also du kannst dich jetzt nicht mehr in den Vordergrund spielen.
Ging nicht. Das ist Generalprobe gewesen jetzt die letzten zwei Spieltage und sie haben die letzten zwei Spiele und das haben sie wirklich sehr gut gemacht und in dieser Konstellation werden sie auch ins Turnier starten. Ja. Bin ich fest von überzeugt.
Bin mir noch nicht zu 100% sicher, dadurch, dass Jan-Niklas Beste ja jetzt verletzt abreisen musste und nicht dabei sein konnte. Weiß ich nicht, ob Beste auch schlussendlich, selbst wenn er seine Leistung bei Heidenheim bis zum Saisonende halten kann, ob er dann wirklich im EM-Kader steht. Ich glaube, oder mein Gefühl sagt mir eher, dass Beste nicht mitkommt und dafür Goretzka. Also ich glaube, er nimmt Goretzka mit, weil Goretzka ist jetzt auch in den letzten Wochen meiner Meinung nach bei Bayern wirklich wieder gut gemacht hat. Ist natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, es wird diesen Wechsel geben. Beste bleibt zu Hause, Goretzka kommt mit.
Aber dann hast du Andrich. Dann hast du, ich sag mal, Gündogan. Dann hast du noch Kroos. Also auf diesen zentralen Achter-, Sechser-Positionen, wo willst du so einen Goretzka als Box-to-Box-Spieler da noch einsetzen? Vielleicht ist es doch eher so, dass du so ein Beste nochmal mit seinen Qualitäten effizienter einsetzen könntest als ein Goretzka, bei dem du sowieso schon eine sehr, sehr starke Konkurrenz auf den Positionen hast, weiß ich jetzt nicht. Ist Spinnerei, wir werden sehen.
Ja. Aber grundsätzlich Beste hat ja eigentlich eine ähnliche Konkurrenzsituation auf seiner Position. Du hast halt dann vorne, ne, hast du einen Wirtz, hast du einen Musiala, dann hast du einen Sané, dann hast du einen Führig. Das sind ja die beiden Flügelspieler auch noch, sag ich mal, die vom Gefühl her noch vor Beste spielen würden. Und dann wäre Beste ja eigentlich nur Spieler Nummer 5 für die jeweilige Position. Ja. Weiß ich halt auch nicht, ob du den unbedingt brauchst. Da ist dann vielleicht so ein Goretzka, der kann ja im zentralen Mittelfeld spielen. Der könnte, glaube ich, im äußersten Notfall, wenn du es bräuchtest, sogar als Innenverteidiger zum Einsatz kommen. Ich weiß es nicht. Es wird, glaube ich, super spannend. Ja, ja. Aber ich glaube, Goretzka ist so der einzige Spieler, vom Gefühl her, der noch so auf der Kippe steht. Also ich glaube, so die Dortmunder um Hummels und Schlotterbeck und Süle, die sind komplett raus. Genau. Also die werden nicht mitkommen, egal wie gut die jetzt noch spielen. Und auch andere Namen, so ein Jonas Hofmann von Leverkusen, ich glaube, der hat auch keine realistischen Chancen, noch auf den Zug aufzuspringen. Ja. Also ich glaube wirklich, dass das so ein Zweikampf zwischen Beste und Goretzka werden wird.
Du hast recht. Das könnte passieren. Einigen wir uns mal darauf, dass eine Position gegebenenfalls noch ausgetauscht werden könnte. Und dann ist es eher tatsächlich ein Beste, sehe ich genauso. Einfach unfassbares Pech mit seiner Verletzung da. Ne? Schade.
Genau, ja.
Na gut, aber wer weiß. Gut, kommen wir zum Abschluss. Wir kommen zu unserem Hauptteil, bevor wir dann in die Vorbereitung auf den kommenden Spieltag gehen, der ja übrigens richtig geil. Oh, Ostergeschenk. Ja, kein Freitagsspiel. Das heißt, wir sehen 5 Partien, ne, am Samstag, die wir um 14.30 Uhr schon von den Aufstellungen her einsehen können. Mega geil. Gehen wir nochmal gleich im Detail zur Vorbereitung auf den Spieltag auf diese Konstellation ein. Was bedeutet das für Kickbase Manager? Wo könnt ihr jetzt nochmal einen Schnapp machen und wie sollte man jetzt nochmal die nächsten Tage managen, um vielleicht da den einen oder anderen um 14.31 Uhr gewinnbringend an einen Mitmanager oder eine Mitmanagerin abzugeben. Gut, unser Hauptteil. Lass uns mal über diesen nächsten Spieltag hinaus bis zum Ende der Saison und damit zum Beginn der Europameisterschaft mal auf die Restprogramme schauen. Ist ja auch ganz wichtig, jetzt einmal schon den Weitblick zu schärfen, nicht auf den nächsten Spieltag, sondern auch darüber hinaus, aufzuzeigen, welche Teams, und wir haben sie einkategorisiert, welche Teams aus dem oberen Tabellen, aus der oberen Tabellenhälfte haben denn welche Restprogramme? Wir gehen jetzt nicht im Detail alle einzelnen Programme durch, sondern wir wollen jetzt einfach mal die Top- und die Flop-Teams aus der oberen Hälfte und der unteren Hälfte mal kurz durchgehen und auf Chancen und Risiken eingehen. Was bedeutet das für diese Mannschaften und vielleicht für den einen oder anderen Kauf- bzw. Verkaufskandidaten? Gut, Restprogramm. Als allererstes fällt mir da ein Dortmund. Die haben wir jetzt schon 1.000 Millionen Mal in den letzten Episoden ja schon einmal durchgequatscht. Die haben wirklich ein sehr, sehr hartes Restprogramm. Aber neben den Dortmundern haben wir noch weitere Top-Teams da unten drin, die kategorisiert worden sind. Womit fangen wir an? Wollen wir erstmal mit, ich sag mal, denen, die die einfachsten Restprogramme haben, mal starten und sagen, wer von den Top-Teams und wer von den Flop-Teams ist denn da oben drin in der, ich sag mal, Top 9 Restprogramm-Tabelle, ja, und gehen da mal so ein bisschen auf die Details ein. Lass uns mal schauen. Wir haben mal so eine kleine Kategorisierung eingeführt. Wer führt denn die Restprogramm-Tabelle an? Es ist, und das hätte ich wirklich, da dachte ich mir, wir haben sie so tot geredet in der letzten Episode, glaube ich, sogar noch vor diesem Interview mit Philipp Dietz, SC Freiburg. Da dachte ich mir, kommen die denn jetzt auf Platz 1 der Restprogrammtabelle? Aber ja, es ist tatsächlich so, die haben das vermeintlich, faktisch, ja, auf Basis eines Koeffizienten und irgendwelchen Algorithmen, die dahinter stecken, haben die tatsächlich das geilste Restprogramm im Moment. Ich lese mal ganz kurz vor und dann kategorisieren wir das ein. Es geht als nächstes auswärts gegen Gladbach, dann zu Hause gegen Leipzig, dann auswärts Darmstadt, dann zu Hause Mainz, zu Hause Wolfsburg, auswärts Köln, zu Hause Heidenheim und dann das letzte Spiel auswärts Union Berlin. Liest sich wirklich gut, ne? Im Vergleich, nur mal so, im Vergleich, ich sag mal, der schlechteste mit dem Restprogramm, Eintracht Frankfurt, also quasi Frankfurt richtig gearscht, ja, mit dem stärksten, heftigsten Restprogramm, Union Berlin zu Hause, Werder Bremen zu Hause, auswärts Stuttgart, zu Hause Augsburg, auswärts Bayern, zu Hause Leverkusen, auswärts Gladbach, zu Hause Leipzig. Liest sich wirklich schon ganz anders, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also von den Namen her hat es Frankfurt echt noch richtig, richtig schwer. Die leichtesten Gegner, die Frankfurt hat, sind wahrscheinlich Bremen und Gladbach. Und das sind ja auch beides so Wundertüten, wo eigentlich alles passieren kann. Und der drittleichteste, vermeintlich leichteste, ist dann wahrscheinlich Union Berlin, die aber auch immer für einen Sieg gut sind. Dann hast du Augsburg, die einfach richtig on fire sind momentan. Also Frankfurt ist wirklich kompliziert und selber sind sie ja in dieser Saison, trotz dessen, dass sie auf Platz 6 stehen, alles andere als nied- und nagelfest. Also die sind ja auch sehr schwankend in ihren Leistungen und werden ja auch oft für ihre Leistungen kritisiert, gerade spielerisch. Fehlt einem so ein bisschen die Fantasie, dass sie da wirklich viele Punkte holen.
Ja. lass uns mal zum Vergleich. Freiburg ist jetzt, wie gesagt, das Team mit dem heftigsten, mit dem leichtesten Restprogramm aus den Top 9. Welche Top-Teams haben wir denn noch? Jetzt gucken wir mal eben ganz kurz rein. Wir haben von den 9 Teams noch Leipzig als Top-Team mit dem, ich sag mal, viertleichtesten oder fünftleichtesten Restprogramm und dann die Bayern mit dem 9. leichtesten Restprogramm. Ansonsten, und das ist sehr überraschend, haben wir in den Top 9 der Restprogramme 1, 2, 3, 4 vermeintliche Abstiegsaspiranten. Das wird ein, wenn wir es mal jetzt als Erkenntnis daraus ziehen, das Fazit, das wird ein mega geiles Restprogramm für die Abstiegskandidaten. Ne? Das sind leichte bis mittelmäßige Gegner, also vermeintlich leichte bis mittelmäßige Gegner, und könnten höchst spannende Duelle, teilweise auch noch direkt gegeneinander, ja, auf sie zukommen. Ne? Wenn du so siehst, so Darmstadt hat das zweitleichteste Restprogramm, jetzt als nächstes am nächsten Spieltag Bochum, danach Mainz, also direkt aufeinanderfolgend, zwei direkte, ich sag mal, direkte Konkurrenten. Ne?
Ja, das ist auch das, was so diesen Abstiegskampf in dieser Saison ausmacht, ne? Dass jetzt wirklich in den verbleibenden Spielen noch die direkten Konkurrenten gegeneinander spielen und sich somit die Punkte wegnehmen. Es ja wirklich jetzt nahezu wöchentlich 6-Punkte-Spiele gibt in der Bundesliga. Da kommt es halt drauf an, dass du da bist. Du hast angesprochen Darmstadt, eines der vermeintlich leichtesten Restprogramme, wobei, ne, das ist natürlich aufgrund des Koeffizienten, aufgrund der, der Durchschnittsplatzierung der Gegner in der Tabelle, kommt man zu dem Ergebnis, dass Darmstadt auf dem Papier leichte Gegner hat. Aber Darmstadt ist natürlich auch qualitativ den eigentlich allen Teams aus der Liga unterlegen. Und von daher weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt dazu führt, dass ich sage, okay, man soll jetzt voll auf Darmstädter gehen.
Ja. Sollte man denn auf Bochumer gehen, beziehungsweise auf Kölner gehen? Die sind nämlich auf Platz 3 und auf Platz 4 der Restprogrammtabelle der Sortierten. Oder lass uns mal eher, was spannender jetzt, vielleicht auf die Kölner nochmal eingehen. Augsburg, Bochum, die nächsten zwei Gegner. Dann haben sie noch München dazwischen. Ja, okay. Aber dann geht's auch schon wieder weiter. Darmstadt, Mainz, ne? Das sind alles, ich sag mal, vermeintliche Gegner auf Augenhöhe, weil sie entweder direkte Konkurrenten sind oder angrenzend aus dem unteren Tabellendrittel in Reichweite.
Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, die Kölner finde ich sehr interessant. Jetzt auch ohne die FC-Brille. Aufgrund dessen, dass sie halt wirklich mit Ausnahme von Bayern, Augsburg und Freiburg wirklich dann noch 5 Spiele gegen die Teams von ganz weit unten haben. Und es ja auch beim FC durchaus den ein oder anderen interessanten Kickbase-Spieler gibt, der auch jetzt in diesen Matchups eigentlich ein ganz gutes Punktepotenzial hat. Ich denke da an Chabot und Hübers, die Innenverteidigung.
Absolute, das ist eigentlich Empfehlung, ja.
Genau, das sind Spieler, die, egal wie es beim FC läuft, eigentlich immer so ihre 70 bis 80 Durchschnittspunkte liefern. Und die Matchups versprechen ja tendenziell sogar fast schon höhere Punkte. Und von daher, Preis-Leistung könnte da wirklich sehr interessant sein, gerade bei den beiden Spielern. Ja. Bei den anderen Spielern, ne, auch jetzt die Offensive ist ja so das Kernproblem beim FC, ist immer so ein bisschen schwierig. Davy Selke kommt jetzt zurück. Muss man auch vielleicht beobachten. So, der hat in der Hinrunde 5 der 10 oder 11 Kölner Tore geschossen. Also der weiß schon auch, wo das Tor steht. Und wenn der jetzt nochmal 100% fit wird und ein bisschen mit Bällen gefüttert wird, kann er vielleicht auch nochmal Tore machen. Auch super günstig. Ansonsten Kainz mit seinen Vorlagen, mit seinen Flanken, mit seinen Standardsituationen vielleicht auch noch so in Klammern interessant. Alle anderen wäre ich jetzt erstmal zurückhaltender und vorsichtiger, aber da gibt es schon so ein paar Spieler, die wirklich günstig sind, die man sich jetzt vielleicht einpacken kann und dann je nach Matchup, wenn man vielleicht da mal eine Gelbsperre hat, ich meine, das kommt jetzt auch immer mehr auf, diese Gelbsperren in Kickbase, dass du dann da einfach einen ganz guten, eine ganz gute Alternative hast, die du, die du dann reinwerfen kannst. Mhm.
Gut. Lass uns noch mal kurz die obere Hälfte dieses sortierten der sortierten Restprogrammtabelle einmal kurz Revue passieren. Freiburg, das einfachste Restprogramm. Dann haben wir auf Platz 2 Darmstadt, auf Platz 4 Köln und mal auf Platz 7 von 9 haben wir die Mainzer. Bedeutet das jetzt tatsächlich, mal schwarz-weiß, dass die Mainzer jetzt sich schon eigentlich aus der ersten Bundesliga verabschieden können?
Nee, also ich glaube nicht, dass die Flinte ins Korn werfen und sich vom Spielbetrieb abmelden werden. Klar, da sind jetzt noch ja schon einige Klopper dabei, ne, mit Leipzig, Dortmund, auch Hoffenheim und Freiburg sind nicht immer ganz so leicht. Wolfsburg muss man auch gucken, wie sich das jetzt unter dem neuen Trainer entwickelt. Aber ja,
nein, ist aber schon Mainz, ist der letzte Spieltag.
Ja, genau, ja.
Wow, wobei geil, ne? Das wäre natürlich mega, wenn das noch so bis zum bitteren Ende. Da hat Mainz ja jetzt gute Erfahrung auch, ne? Am letzten Spieltag Entscheidungen zu treffen, hat sie letzte Saison.
Ja, also ich glaube nicht, dass Mainz da wirklich ja so Probleme kriegen wird, dass sie früher oder später sang- und klanglos absteigen. Klar, auf dem Papier liest sich das jetzt wirklich nicht so leicht, aber die haben in den letzten Wochen unter dem neuen Trainer wirklich eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht unterzukriegen sind, dass sie alles in die Waagschale werfen und auch gegen jeden Gegner unangenehm sein können. Auch gerade mit Amiri, der ja wirklich seit seinem Wechsel da mächtig aufdreht. Klar, es gab halt diesen herben Nackenschlag gegen Bayern bei dem 8-1, aber von dem haben sie sich ja jetzt am letzten Spieltag vor der Länderspielpause auch schon wieder prächtig erholt. Also jetzt hast du auch einen Burkhardt, ne, mit einem Doppelpack gegen Bochum, der jetzt trifft. Also ich glaube, dass die alles probieren werden und ich traue denen tatsächlich auch als Underdog Punkte zu.
Gut, wechseln wir mal zur zweiten Hälfte, das heißt die es wirklich am schwersten haben. Angeführt quasi die zweite Tabellenhälfte der sortierten Restpunkteprogramme von Gladbach und aufhören tun wir bei Frankfurt, wie wir es gerade schon gesehen haben. Die haben es dann richtig dicke, ne? Aber lass mal schauen, wer von den Top-Teams hat denn da die schwersten Restprogramme? Und da, das ist einfach irre. Hätte ich auch übrigens gar nicht auf dem Zettel gehabt. Drittletzter, Stuttgart. Ich erzähle mal eben kurz, wen die Stuttgarter noch als Gegner haben. Nächstes Spiel zu Hause gegen Heidenheim. Gehen wir gleich drauf ein. Dann Dortmund auswärts, dann zu Hause gegen Frankfurt, dann auswärts Bremen, dann auswärts Leverkusen, zu Hause München, auswärts Augsburg und dann zu Hause nochmal die Gladbacher. Ist doch nichts mit Meisterschaft. Naja. Ja, dann vorletzter, Dortmund. Das wissen wir ja alle. Das ist ja auch, das hatte ich irgendwie immer schon im Gefühl auf dem Zettel, so die letzten zwei, drei Episoden. Auswärts Bayern jetzt, ne? Das den Klassiko. Dann zu Hause Stuttgart, dann auswärts Gladbach, zu Hause Leverkusen, auswärts Leipzig. Zu Hause Augsburg, dann auswärts Mainz und zu Hause Darmstadt. Also da geht's richtig auf die 12. Alle im Abstiegsrennen, da hinten die letzten drei Spieltage da mit Mainz und Darmstadt. Zwei von den letzten dreien, wo es auch nochmal um richtig was geht. Und jetzt dann alles auf einmal noch. Ne? München, Stuttgart, Leverkusen, Leipzig. Alter, huiuiui, Dortmund.
Vor allem das Verrückte ist ja auch, zwischendrin haben sie ja auch noch die Champions-League-Spiele gegen Atletico Madrid.
Das, oh also, Gott, ey.
Die haben gefühlt jetzt alle drei Tage ein wirkliches Top-Team vor der Nase. Ja, es
ist. Verkaufst du deine Dortmunder?
Boah, also ich bin vorsichtig, was Dortmund angeht. So ehrlich bin ich. Also ich habe Schlotterbeck in meiner Main-Liga und Sancho-Besitzer sowohl in meiner Main-Liga als auch in der Creator-Liga. Werde ich halten. Also ich werde Sancho halten und ich werde auch Schlotterbeck halten. Guck mir das aber in Ruhe an. Also ich würde nicht mit jedem Dortmunder jetzt in dieses Restprogramm gehen, so ehrlich bin ich. Also so ein Süle oder ein Hummels oder ja, auch Riason so als Außenverteidiger, jetzt auch nicht so attraktiv, glaube ich. Emre Can, für mich sowieso immer ein Unsicherheitsfaktor. Weiß ich auch nicht, ob ich mich auf den verlassen würde. Also Julian Brandt, da mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen. Der ist auch so seit einigen Wochen, finde ich, persönlich im ja, Leistungstief.
Völlig recht. Da wird es einen Downfall geben, glaube ich.
Genau, ja. Also damit rechne ich tatsächlich auch. Und das sind so wirklich die Kandidaten, die ich jetzt aufgezählt habe, bei denen ich mir ernsthaft Gedanken machen würde oder es mir zumindest jetzt die nächsten ein, zwei Spiele angucken würde, was das so punktetechnisch gibt und ob man sich da nicht noch irgendwie verändert oder anders aufstellt.
Ja, genau. Aber so, wenn man so diese ganzen Gegner jetzt liest, also auch wirklich zurecht da hinten, ne? Also es ist das zweitschwerste Restprogramm, ne?
Ja, also die spielen noch alles, was Rang und Namen hat.
Alter.
ähnlich ja auch Stuttgart. Ja. Ich glaube, dass auch so ein bisschen die Schwere des Restprogramms jetzt ins Gewicht fällt durch den Aufschwung der Augsburger. Ja. Also beide haben ja noch Augsburg, also sowohl Stuttgart genau. als auch Dortmund, die jetzt einfach richtig on fire sind. Und das zieht dann das Restprogramm, glaube ich, auch nochmal deutlich runter. Mhm. Ja, aber wenn man sich jetzt bei Dortmund nochmal genau das Restprogramm anschaut, würde ich sagen, also mehr als 3 Siege, und das sind wirklich dann die Siege gegen Augsburg, Mainz und Darmstadt, rechne ich denen nicht zu, oder traue ich denen nicht zu. Mhm. Und selbst die werden schwer. Also,
vom Timing her sind die, nämlich mit dem letzten und vorletzten Spieltag, einfach eine Katastrophe. Da hast du die beiden genau erwischt, die im Abstiegsrennen dafür alles geben werden, dass sie es vielleicht noch schaffen. Gut, vielleicht Darmstadt könnte vielleicht noch ein Geschenk sein. Das Thema wird am letzten Spieltag natürlich für Darmstadt nicht entschieden sein. Mainz könnte noch interessant werden, weil es dann wirklich spannend ist, noch bis zum letzten Spieltag, haben wir ja gerade schon gesagt. Augsburg davor, wer weiß, ob sie bis dahin weiterhin noch so in dieser Konstellation und mit der Power und der Leistung dann noch aufwarten. Ansonsten ist es, glaube ich, bei den Dortmundern einfach, weil die Dichte an Top-Mannschaften sich dann einfach die Klinke in die Hand gibt, ne? Alles nacheinander durch, ne? Bis auf, ich sag jetzt mal, Gladbach dazwischen, hast du jetzt alle nacheinander da. München, Stuttgart, gute Gladbacher, Leverkusen, Leipzig.
Ja.
Und dann international noch, ne?
Gibt's denn für dich jetzt auf Anhieb einen Dortmunder oder mehrere Dortmunder, bei denen du sagst, auf die würdest du das ganze Restprogramm weiterhin setzen? Oder
ja, Malen. Gibt's da nicht, weil ich ihn hab, aber ich glaube, dass er so mit einer der einzigen ist, neben Lücke, gerade in der Offensive, die vielleicht noch den Unterschied machen können. Und nichtsdestotrotz, auch wenn es ein Unentschieden oder eine unglückliche Niederlage geben wird, dann auch vielleicht trotzdem nochmal, wenn sie ein Törchen schießen, einen guten grünen Balken da hinlegen werden, soliden. Also da würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen, die jetzt abzugeben. Zumal, was willst du in der Phase der Saison jetzt noch großartig an Top-Spielern jetzt verkaufen? Sei denn, du hast wirklich noch adäquaten Ersatz und kannst irgendeinem Mitmanager aus dem Mittelfeld oder aus dem unteren Tabellendrittel aus deiner Liga jemanden da was abquatschen und einen Tausch anvisieren. Habe ich ja übrigens auch in der Creator-Liga versucht, aber das ist keiner drauf reingefallen.
Ja, aber das ist es ja, ne? Wenn du halt wirklich gute Aussichten hast, von einem Konkurrenten irgendwie einen sehr interessanten Spieler noch loszutauschen oder loszueisen, dann kann man das definitiv machen mit dem einen oder anderen Dortmund, oder vielleicht muss man es auch. Oder du fährst halt die Taktik, dass du Matchup-bezogen aufstellst und dir Matchup-bezogen auch Spieler ins Team holst, die jetzt vielleicht keinen allzu hohen Marktwert haben, die halt dadurch noch für alle verfügbar sind auf dem offiziellen Markt. Wie jetzt zum Beispiel ein paar Kölner oder so, oder die Taktik, die du halt auch in der Creator-Liga seit ein paar Wochen fährst, ne, dass du dann einfach deine 15, 16, 17 Millionen hast und die immer in Umlauf bringst und jetzt nicht einen Spieler kaufst, den du dauerhaft hältst.
Ja.
Ich glaube, also bei Malen und Füllkrug gehe ich auch mit, so da sehe ich auch auf jeden Fall Punktepotenzial bei dem Restprogramm. Ne, Füllkrug ist immer ein Spieler, der muss, glaube ich, sein Tor auch machen für den grünen Balken. Ne? Das Malen, ich glaube, bei Malen reicht dann schon noch mal eine Vorlage oder viele gute Aktionen. Sancho, finde ich, ist ja jetzt auch dann vor der Länderspielpause immer besser in Fahrt gekommen. Den finde ich eigentlich auch noch recht interessant. Da würde ich es auch auf jeden Fall noch probieren. Und mein eben angesprochener Schlotterbeck ist für einen Verteidiger eigentlich auch mal ein ganz guter Punkter. Der auch viele Ballaktionen hat. Und Marzen. Ich finde, Marzen ist auch einer, der immer invers spielt, der sich auch immer viele Bälle im Mittelfeld abholt. Der könnte auch noch interessant sein. Aber ich glaube, alle anderen kann man wirklich abgeben.
Ja, sehe ich auch so. Okay, du hast es gerade schon angesprochen. Lass uns noch mal ganz kurz auf das Thema eingehen. Restprogramme haben wir durch. Bevor wir jetzt auf die Go-To-Teams gehen, würde ich jetzt gerne nochmal einen Hinweis geben. Die Matchup-bezogene Art, wie ich mein Team aufstelle, könnte wahrscheinlich jetzt auch insbesondere für den kommenden Spieltag eine ganz interessante Rolle spielen, denn wir haben es ja gerade schon zu Beginn erwähnt, und für alle, die dies immer noch nicht gecheckt haben: Freitag wird kein Spiel stattfinden, ja, katholischer Feiertag in Deutschland. Das heißt, wir haben die große Güte, am Samstag um 14.30 Uhr schon die Aufstellung von 5 Matchups uns anzuschauen. Das heißt, 10 Teams, die spielen. Und darunter natürlich auch solche Kaliber wie Leipzig, Leverkusen, ja, wo wir uns dann gerne nochmal anschauen können, wer wird starten, wer nicht. Von daher, vielleicht nochmal ein kleiner Tipp von meiner Seite oder von unserer Seite. Ballert euch bis zum Wochenende voll mit allem, was ansatzweise in der Startelf stehen könnte, weil wer weiß, ob ihr da nicht vielleicht am kommenden Wochenende dann um 14.30 Uhr irgendeinen, der jetzt aus der Länderspielpause erwacht ist und denkt, oh, da war doch noch was, es geht ja wieder weiter mit der Bundesliga, lass uns nochmal eben schnell gucken, hat noch jemand irgendwelche Spieler zu verkaufen, dann nochmal vielleicht einen schnellen Euro zu machen.
Ja, definitiv, also wer das nicht macht, der ist taktisch nicht klug unterwegs, würde ich behaupten.
Apropos taktisch klug unterwegs sein, wie hast du die Länderspielpause genutzt? Hast du gute Transfers getätigt? Wenn ja, hast du einen Banger oder hast du nur so ein, zwei Namen?
Auch in der Main-Liga habe ich sehr ruhig angehen lassen. Habe ich viele, viele Topstars im Team, denen ich weiterhin vertraue, habe mir da so ein bisschen Breite in den Kader geholt, was absolut möglich war. Unter anderem auch einen Kölner mal mitgenommen, hier Hübers, den Innenverteidiger. Falls ich da irgendwie eine Gelbsperre jetzt in den nächsten Wochen reinkriege oder sich irgendjemand verletzt oder so, dass ich da jemanden habe, der dann reinrotieren kann, dem ich dann auch Punkte zutraue. Ansonsten in der Creator-Liga probiere ich es jetzt nochmal mit einem weiteren Topstar, der jetzt so langsam wieder fit wird, der jetzt so langsam wieder auch ins Teamtraining einsteigt. Und zwar habe ich mir Victor Boniface geholt, der einen unfassbar hohen Marktwert hat. Also dafür, dass der jetzt so lange verletzt war, habe ich den für 30 Millionen holen müssen und habe da irgendwie 1 Million über Marktwert gezahlt, weil ich den unbedingt haben wollte. Und habe mich ein bisschen gewundert, dass der so teuer ist. Also da gibt es schon echt viele Manager da draußen, die den entweder die ganze Verletzungszeit übergehalten haben oder ihn jetzt auch sich wieder ins Team geholt haben. Kam er jetzt, glaube ich, Anfang der Woche, Montag, die Meldung, dass er die ersten Teile des Teamtrainings mitgemacht hat. Mhm. Also da wird jetzt das Pensum auch immer mehr gesteigert. Und ich habe gelesen, es ist nicht ausgeschlossen, dass er am kommenden Wochenende schon im Kader steht. Das weiß ich tatsächlich noch nicht, ob er wirklich so weit ist. Mhm. Aber er nähert sich auf jeden Fall der Kaderrückkehr und den ersten Minuten nach seiner Verletzung wieder an. Das ist natürlich so, oder das sind natürlich Nachrichten, die mich sehr, sehr freuen, damit er mir noch ein paar Tore in den restlichen Spielen bescheren kann. Und vielleicht, darüber reden wir auch schon seit Wochen, kann ich dann in der Creator-Liga vielleicht sogar noch aufs Treppchen schielen.
Ja, ich glaube, so 5, 6 Spieltage wirst du noch Spaß haben mit ihm. Ich gehe mal davon aus, dass er so am 29. Spieltag gegen Bremen.
Was kann Bremen sein? Ich weiß nicht genau.
Gegen Bremen dann zum Einsatz in der Startelf dann kommen wird und bis dahin jetzt noch ein paar Minuten jetzt kriegen wird. Unter der Voraussetzung, dass es auch alles so passt, wie man es liest, da bin ich bei dir, ich habe es auch gelesen, dass er jetzt schon wieder zurück ist und da schon integriert ist, aber abwarten. Und ich bin da sehr positiv, muss man ja auch auf der anderen Seite sagen, denn der viel gehypte um die Winterpause herum, der viel gehypte Schick, ich habe es immer wieder gepredigt, ich habe viele Kommentare immer geschrieben zu diesen ganzen Hype-Meldungen und hier, kauft ihn, das ist der Messias jetzt, als er da am letzten Spieltag der Rückrunde da so ein Bombenspiel hingelegt hat und dann teilweise für 40, 50 Millionen über die Theke gegangen ist. Leute, das ist immer noch Schick. Ja?
Also. Aber der hat jetzt auch in den letzten Spielen wieder besser funktioniert. Ne? Also das darf man auch nicht wegdiskutieren. Dieser Doppelpack da in der Nachspielzeit gegen Karabakh, dann auch in der Liga, glaube ich, getroffen. Jetzt vor der Länderspielpause, meine ich, bin ich mir nicht ganz sicher, aber meine ich.
Auf alle Fälle brauchst du den Boniface nicht hinter Schick anstellen, wenn er wieder
doppelter Innenpfosten war das Tor von Schick. Der hat den gegen den einen Innenpfosten, stimmt. Dann ist der auf der. Ja, das war so ein richtig kurioses Tor. Ja. Also der hat jetzt auch wieder seine Buden gemacht. Ist jetzt, glaube ich, kein Selbstläufer für Boniface, dass er, sobald er bei 100% ist, sofort wieder in der Startelf steht und Schick wieder auf die Bank muss.
Doch.
Weiß ich nicht.
100%. Die wollen muss rotiert werden. Die wollen ihn verkaufen, den Boniface. So schnell wie möglich jetzt. Also sind auch schon Top-Teams aus England, die Interesse haben. Pass mal auf.
Ja, aber ich glaube, wenn du da wirklich ein Triple holst, wer weiß das schon, oder zumindest das Double.
Mehr Geld wirst du nie wieder für den kriegen. 100%.
Ja, aber der hat ja schon noch Entwicklungspotenzial. Ich weiß nicht, es hängt auch viel, glaube ich, mit Grimaldo zusammen, mit Alonso zusammen. Mhm. Bayern kämpft ja wirklich um Alonso und Grimaldo hat ja auch schon im Interview gesagt, er will sich auf jeden Fall das genauestens angucken, wo Alonso im Sommer hingeht und ob er dann nicht vielleicht mitgeht. Das wäre auch wild, wenn die beide verlieren. Oder vielleicht dann sogar noch Boniface dazu. Naja, alles Zukunft. Jetzt
werden die Hot Takes hier rausgeknallt hier.
Zukunftsmusik.
Aber ehrlich, okay. Nee, gut, schließen wir mal das Thema Restprogramm heute ab. Lass uns mal vorbereiten auf den nächsten Spieltag. Wir haben sie jetzt gerade schon kurz erwähnt. Also, ne, wir haben ja die große Güte und können uns die Spiel, die Aufstellung der Spiele am Samstag um 14.30 Uhr ja dann schon anschauen. Wir haben wieder ein Ranking aufgebaut. Außerhalb der Klammer nehmen wir mal unseren Klassiko erstmal raus, gehen wir mal die Top 5 durch und können ja gleich nochmal ein paar Worte zum Klassiker dann nochmal erzählen. Aber ja, gehen wir mal von hinten nach vorne durch. Auf Platz 5 starten wir mal rein mit Wolfsburg. Vielleicht können wir da ein paar Worte jetzt im Detail nach dem Trainerwechsel. Ich meine, auch ein sehr intelligenter, ein sehr passender, für Wolfsburg passender Trainerwechsel. Ich meine, schlimmer jetzt eh nicht mehr sein können. Also von daher erübrigt sich das ja auch. Es kann ja nur besser werden. Aber ich glaube, es passt ganz gut vom Spielstil. Und es gibt auch Gewinner dieser neuen Konstellation. Stichwort Wimmer wird, glaube ich, eine große Rolle spielen. Es gab ja auch mal so eine Umfrage, wer könnte da noch weiter an Leistungsexplosion vielleicht gewinnen, jetzt durch diesen Trainerwechsel. Arnold habe ich ganz oben auf dem Schirm, den habe ich mir dann übrigens auch in der Creator-Liga jetzt in der Länderspielpause geholt, auch für einen sehr, sehr guten Kurs. Muss ich mir überlegen, für 7 Millionen, glaube ich, oder so, dass man Arnold für 7 Millionen Euro kaufst. Ne? Aber wie gesagt, anyway, es wird jetzt wahrscheinlich so da auch im Zentrum wieder rumwirbeln dürfen, ein paar Freistöße schießen können. Da erhoffe ich mir sehr, sehr viel, wird er aber auch bestätigen. Und so ein Maier, da bin ich ganz zuversichtlich, dass der da auch wieder zu alter Stärke zurückfinden wird. Die Frage mal an dich, wie schätzt du das Thema Wolfsburg und Trainerwechsel ein? Wird es wirklich besser? Und was haben deine Bremer dagegen zu halten?
Ja, also ich muss zuallererst sagen, dass ich mich freue, dass Hasenhüttl mal wieder den Weg in die Bundesliga zurückgefunden hat. War ja schon mal hier und bei Leipzig Trainer, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und war daher sehr erfolgreich und ist dann, glaube ich, über Southampton und noch was jetzt endlich wieder zurück in der Bundesliga. War ja schon noch häufiger bei anderen Teams, glaube ich, mal im Gespräch. Also meiner Meinung nach passt es ganz gut. Ist auch auf jeden Fall ein Trainer, der die Viererkette bevorzugt und dann mit zwei zentralen Mittelfeldspielern spielt und im vorderen Bereich meistens dann auch mit Doppelspitze. Was dafür sprechen wird, dass Behrens und Wind auf jeden Fall wieder zusammen starten könnten. Arnold gehe ich auch voll mit, dass den sehe ich auch auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast, denn der war halt unter Kovac nicht unangefochten. Ne? Also man hat schon gemerkt, Kovac ist nicht, also schreckt nicht davor zurück, Arnold auch mal auf die Bank zu setzen. Der hatte da echt schon einen schweren Stand zum Teil auch und ich glaube, dass der jetzt wieder zur wichtigsten Schaltfigur Mittelfeld werden wird unter Hasenhüttl und wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet. Von daher auch sehr guter Kauf, Melo, muss ich dir ehrlicherweise beipflichten, dass du das echt gut gemacht hast. Ansonsten, ja, ist halt eine Wundertüte. Ne? Wir haben sie jetzt einfach mal auf Platz 5 gepackt, auch vor dem Hintergrund, dass es halt eines der Matchups ist, von dem wir die Aufstellung am Samstag sehen können. Es gibt natürlich einige Kandidaten, Wimmer ist jetzt rot gesperrt, aber du hast einen Czerny, der vielleicht jetzt unter dem neuen Trainer auch nochmal angreifen möchte, du hast einen Maier, du hast einen Thiago Tomasch, du hast einen Paredes, also da gibt es schon auch Mähle, genau, wobei Mähle sich auf jeden Fall gesetzt, aber dann auch vielleicht Baku ist so ein bisschen offen, kann der seinen Stammplatz halten oder spielt hier Rogerio wieder, auch zentrales Mittelfeld neben Arnold, ne? Du hast einen Swornberg, du hast einen Asta Wrangs, du hast einen Yannick Gerhardt, das sind alles so Kandidaten, da muss man genau hingucken, wie Hasenhüttl jetzt die ganzen Spieler einbaut. Und das sind halt auch die Spieler, packt sie euch ein jetzt noch in der restlichen Woche.
Wirklich alleine.
Guckt euch die Aufstellung um 14:30 Uhr an.
Genau, exakt. Und das ist das prädestinierte Beispiel dafür, ne?
Genau, und deswegen haben wir sie auch mit reingenommen in die Top 5, weil es halt wirklich diese Wundertüte ist, wo man dann mit der Aufstellung, die man einsehen kann, dann auch so ein bisschen was ableiten kann und vielleicht den einen oder anderen Schnapper landen kann.
Ja, definitiv.
Jetzt geht's nach Bremen. Jetzt als Werder-Fan bin ich natürlich nicht ganz so glücklich darüber, dass jetzt dieser Trainerwechsel bei Wolfsburg vollzogen wird, denn die jüngsten Beispiele oder die meisten Beispiele haben ja gezeigt, dass Trainerwechsel schon dann auch etwas bewegen können. Das würde ich natürlich in dem Fall jetzt nicht so gerne sehen wollen. Glaube aber tatsächlich, dass Wolfsburg, nachdem sie jetzt so lange sieglos waren unter Kovac, es vielleicht echt schon jetzt in Bremen direkt packen.
Ja, drei Leute gesperrt, ne? Wen haben wir da? Lünen ist gesperrt, Stay, Weiser, ne? Haben sich alle genau, irgendwie fünfte gelbe Karte noch geholt vor der Länderspielpause. Auch da bin ich froh, dass wir die Aufstellung einsehen können, ganz ehrlich. Ich wüsste jetzt nicht, wen du da jetzt als erste Alternative direkt bei allen dreien vielleicht im Kader haben müsstest, damit du
hoffst. Glücklicherweise lichtet sich das Lazarett in der Defensive so langsam. Friedl ist seit gestern wieder komplett im Mannschaftstraining. Der könnte vielleicht auch ein Kandidat werden fürs Wochenende. Dann Amos Pieper nach monatelanger Verletzungspause auch wieder zurück im Training, hat auch in der Länderspielpause im Testspiel gegen Hannover schon Minuten bekommen. Also da bin ich ein bisschen beruhigt, dass diese ganzen Defensivausfälle jetzt wieder zurückkommen, weil die brauchen wir auf jeden Fall bei den kommenden Matchups auch.
Ja. Cool, alles klar. Irgendwelche, ich würde schon fast sagen, außergewöhnlichen Vorkommnisse, glaube ich eher nicht. Das wird ein sicheres Ding vielleicht für die Bremer? Nein. Die Wolfsburger werden das ziehen. Ich sag 0-2.
Ja, man weiß halt echt nicht, was kommt. Und das macht es so schwer, da jetzt auch einen Tipp abzugeben. Aber ich bin auch bei einem knappen Wolfsburg-Sieg, leider, muss ich sagen. Würde mir natürlich wünschen, dass es anders kommt. Aber ich sage 1-2 für Wolfsburg.
Okay. Dann geht's weiter. Wir gehen nach Augsburg. Vierter Sieg in Folge. Wir hatten den Philipp Tietz noch in einem Interview vor dem Spiel gegen die Wolfsburger, wenn wir mal das jetzt vom Roundup her die Brücke dahin schlagen wollen. Er hatte zwar einen 202er-Schnitt predicted, den er da machen wird und vielleicht so mindestens eine Vorlage. Naja, okay. Trotzdem starkes Spiel hingelegt. Ich glaube, waren irgendwie 90er-Balken, den er da hingelegt hat. Da waren andere, denen er dann im Vortritt gelassen hat, die Tore und die Vorlagen gemacht haben. Von daher trotzdem kein schlechtes Spiel. Auch sehr überraschend, die rote Karte da von Wimmer, ne? Deswegen ja auch gesperrt, hast du ja auch gerade schon erwähnt. Mag man bewerten oder auch nicht, wie man es möchte. Glaubst du, sie kriegen es back-to-back-to-back-to-back hin? Werden sie, die Augsburger, gegen deine zweite Lieblingsmannschaft oder eigentlich deine erste Herzensmannschaft. Deine Lieblingsmannschaft sind ja die Bremer, aber deine Herzensmannschaft sind die Kölner. Meinst du, die werden es gegen die Kölner wieder hinkriegen?
Also,
boah, du kriegst es aber auch, ey.
Ja, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ne? Also, ja, ich meine, ich kann mich ja jetzt nur auf den Trend verlassen und der Trend ist auf jeden Fall Augsburgs Friend. 4 Siege in Folge spricht für sich, dann auch jetzt vor der Länderspielpause gegen Wolfsburg das nötige Glück gehabt, was man ja dann auch mal braucht, um Siege einzufahren. Köln eine Watschen gekriegt gegen Leipzig. Also ich bin bei den Augsburgern, so leid es mir tut.
Ich auch, gar keine Diskussion, leider. Dein Tipp?
Auch 2-1, so wie beim Bremen-Spiel, 2-1 für Augsburg.
Ja,
ich glaube, es wird knapper als...
Ja, ich wäre auch bei einem 2-1, aber die Augsburger fangen sich auch gerne mal so ein Ding. Aber zu Hause, das werden die auf jeden Fall machen. Ich gehe auch mit einem 2-1. Alles klar. Wer macht die Tore?
Philipp Tietz.
Wenn du das hörst, Philipp, diesmal dein 202er-Schnitt. Punkte. Genau.
Also wir Punkte sagen, beiden. Dass sich Philipp Tietz gegen mindestens einmal gegen Jeff Chabot, gegen seinen härtesten Gegenspieler, durchsetzen wird. Und wer macht das Zweite? Jakic ist ja jetzt so ein bisschen in Torlaune
gekommen. Ja, wollte ich gerade sagen, der ist gerade im Flow.
Nehmen wir Jakic. Und ich meine sogar, Demirovic wäre gesperrt, ne? Gelbe Karte, fünfte gelbe.
Oh, so weit bin ich gar nicht. Ja, kann sein.
Ich meine, Demirovic wäre gesperrt. Ja. was die Chancen für Köln vielleicht erhöht, aber ich bleibe trotzdem bei Augsburg. Ja, Tietz ist gesperrt, Tietz sage ich schon, Demirovic.
Ja, okay. Alles klar, gut, dann geht's weiter. Platz 3. Wir gehen nach Leipzig. Leipzig gegen die Mainzer. Das ergibt sich einfach, ne, aus dem Matchup. Oder warum haben wir sie aufs Treppchen gewählt?
Ja, Heimspiel, also da zu Hause traue ich Leipzig komischerweise irgendwie immer automatisch mehr zu als auch auswärts. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob sie so heimstark sind diese Saison. Aber die haben halt jetzt dieses 5:1 in Köln im Rücken. Dann spielst du halt gegen Tabellen 16. aus Mainz. Die Vorzeichen sind eigentlich klar. Es geht um alles auch für Leipzig da, was die Champions League Qualifikation angeht. Also die brauchen auch jeden Punkt. Ich glaube, dass die da mit der vollen Kapelle auflaufen werden, sofern sich keiner irgendwie jetzt in den Länderspiel verletzt hat. Ich habe gesehen,
Simon hat ja gar nicht gespielt, also ein paar Minuten da, ne? Zum Schluss noch. Drei Minuten, 4 Minuten, ne?
Genau,
ich auch eigentlich gewundert, aber dann, ja.
Davor gegen Griechenland hat er gegen Schottland hat er gespielt, ja. Und wurde danach scharf vom Trainer der Niederländer kritisiert für seine Art und Weise. Aber in Leipzig funktioniert er ja perfekt, also da mache ich mir keine Sorgen, dass er auf der Bank sitzen wird. Und ich habe gesehen, Olmo hat gestern gegen Brasilien gezaubert, im wahrsten Sinne des Wortes.
Geiles Spiel.
Sehr brasilianisches Tor auch gemacht hier mit Beinschuss und hin und her. Der hat auch Bock. Von daher, ich bin auf jeden Fall bei Leipzig, aber ich glaube, also ne, haben wir eben schon gesagt, bei den Mainzern, die werden sich nicht ergeben. Die werden alles dagegen halten und
Fun
deswegen
Fact,
auch,
Simon.
Auch da glaube ich, es wird knapp. Wobei, ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja. Mach's ruhig.
Sag.
Ja, du willst sagen, dass Mainz so ein bisschen der Angstgegner von Leipzig ist, oder?
Ist er. Es war der einzige Sieg, einer der einzigen Siege, ich glaube 3 Siege Mainz, ne? Und einen davon gegen Leipzig. Aber es war auch der letzte Auswärtssieg, den Mainz innerhalb eines Jahres bisher geholt hat. Das letzte Mal, als sie auswärts gewonnen haben, war in Leipzig tatsächlich.
Ja, also die können es irgendwie gegen Leipzig. Das ist auch so das Einzige, was mich so ein bisschen nervös macht bei meiner Prediction, bei meinem Tipp. Aber ach, irgendwie so Statistiken und Serien sind ja auch dazu da, um zu reißen.
Ja, genau. Und ich glaube, da, so wie du es auch schon bei den Augsburgern announced hast, Trent is your friend. Die Leipziger, die sind momentan sehr, 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 sehr formstark. Ne? Irgendwie 4 der letzten 5 Spiele haben sie gewonnen. Ne? Also ich glaube, das werden die ohne Probleme, werden die das ziehen, gerade zu Hause, bei so auswärts schwachen Mainzern. 3:0.
Ich sag 2:0.
Okay. 2:0. So, bevor wir gleich zum Klassiko kommen, in ein paar Worten, dann natürlich wieder auf Platz 1, wie hätte es auch anders sein können, unsere Stuttgarter. Ich glaube, alle kommen gehypt aus der Nazio wieder zurück und haben dann einen, ich sag mal, guten, gern gesehenen Gegner am Start mit Heidenheim, glaube ich, alles andere als nicht machbar. Wie schätzt du die Situation ein? Oder haben die Stuttgarter jetzt vielleicht einen Höhenflug?
Ja, also die haben ja schon die ganze Saison über ihren Höhenflug. Der Höhenflug bei Heidenheim ist so ein bisschen abhanden gekommen. So, die hatten ja glaube ich, 8-9 Spiele über die Winterpause hinaus, die sie ungeschlagen waren in Serie. Und jetzt, glaube ich, haben sie aber auch seit 4-5 Spielen nicht mehr gewonnen. Ist es in Stuttgart? In Stuttgart ist Stuttgart sowieso brutal stark diese Saison. Ne? Klar, auch auswärts, aber irgendwie hat man so in den Heimspielen unter 4 Toren machen sie es nicht. Also von daher, ich glaube schon, dass die Stuttgarter das zu Hause gegen Heidenheim ziehen werden. 100%. Ich bin allerdings gespannt, Melo, wie oft wir Stuttgart noch auf Platz 1 ranken werden jetzt in den kommenden Wochen. Ne?
Nicht mehr so oft, glaube ich.
Bei dem Restprogramm. Aber ich glaube jetzt für das kommende Wochenende zu Recht auf Platz 1. Und wir haben Platz 2 übersprungen mit Leverkusen. Ne?
Haben wir das? Ja. Tatsächlich. Ja, machen wir gleich. Dann bleiben wir eben bei den Stuttgartern, weil was ich noch sagen wollte ist, ich bleibe bei dir auch diese Serie, die Heidenheimer momentan leider Gottes, nennen wir sie mal Negativserie, innehaben. Die haben nämlich keines der letzten 5 Auswärtsspiele gewonnen. Ne? Die sind alle entweder verloren oder unentschieden. Also 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Und dagegen Stuttgart die letzten, festhalten, 8 Bundesliga-Heimspiele alle gewonnen. Und du hast es auch gerade schon gesagt, also teilweise klar und deutlich. Ne? Zu Recht auf Platz 1.
Ja, 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 definitiv. Also über Stuttgart, da haben wir schon so häufig geredet, wie gut die einfach sind, auch gerade was Kickbase-Punkte angeht. Ja, ich glaube, dazu denen ist alles gesagt, oder?
Ja, ja. 4-0.
Ich sag 3-0. Mhm. Nee, 3-1.
3-1, okay. Ja. Wer soll das Tor machen?
Och,
Ehrenabi.
Ehrenabi oder hier so ein, wenn Beste fit wird. Ich glaube, es war jetzt nichts Ernstes, was er sich da bei der Nationalmannschaft geholt hat.
Ja.
Wenn der fit ist, so ein Standard, die kannst du ja von Heidenheim kaum verteidigen. Also der fällt da schon irgendwie rein.
Okay, jetzt habe ich hier gerade Disco. So. Alles klar. Gut, wir haben sie übersprungen. Vielleicht zu Recht, ich weiß es nicht, weil was willst du zu denen noch sagen, ob du die jetzt in deinem Ranking hast oder nicht? Sie werden. Lehne ich mich da aus dem Fenster? Nein, ich lehne mich nicht aus dem Fenster. Ich sage immer noch, könnte vielleicht sein, dass sie eine Niederlage sich noch einfangen. Aber auf Platz 2 haben wir sie jetzt drin, die Leverkusener. So, müssen wir genauso wie bei den Stuttgart dann da noch irgendwas Großes sagen, außer die armen Hoffenheimer.
Ja, ich glaube, das ist treffend beschrieben. Wobei den Hoffenheimern vielleicht zugutekommen kann, dass einige Leverkusener etwas müde sein werden nach der Länderspielpause. Ja. Aber ich auch Heimspiel, meine ich, oder?
Ist ein Heimspiel? Ist zu Hause, ja, zu Hause.
Ja, zu Hause Leverkusen, auch eine Heimmacht. Auch das werden die ziehen. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein Riesenspektakel werden wird, aber die werden ihren Stiefel, so wie wir es gewohnt sind, ganz souverän runterspielen und dann auch den Sieg einfahren. Da mache ich mir keine Sorgen.
Ja. Es gab auch nie zu null zwischen den beiden. Also es wird immer schön ein Törchen fallen. Also da gibt es ein paar Kandidaten.
Maxi Bayer, nachdem ich ihn jetzt verkauft habe in der Creative League, wird er auf jeden Fall sein Tor machen. Also ja. da bin ich mir sicher, nachdem ich
kauft ihn jetzt alle zwei Spiele.
ich hatte ihn jetzt 2 Spieltage.
Ja.
Ich habe ihn nach dem Doppelpack gegen Bremen habe ich ihn gekauft und hatte ihn die letzten beiden Spieltage. Dann er hat mir eine -7 reingedrückt und danach eine -14. Also ich habe mit dem in 2 Spielen -21 Punkte gemacht. Das kann das kannst du keinem erzählen. Und die Spiele davor hat er 4 Tore in 2 Spielen gemacht.
Ja. Und voll geil, Hoffenheim hat übrigens auch die längste Gegentrefferserie seit 21 Bundesligaspielen. Immer ein Gegentreffer, mindestens. Ja. Also, alle Reihen da auf Schick und wie sie alle heißen.
Ja, genau, Schick. Auf jeden Fall. Spannend ist natürlich jetzt in der Rückrunde auch immer diese Dreierkette da hinten. Ne? Da weißt du wirklich nicht, was Alonso da macht. Werden Kusunu
zurück, ey, Samstag 14:30 Uhr, guck's dir an. Ist doch alles gut.
Ja,
ich werde dich so in der Challenge rasieren, ich schwöre es dir. 14:30 Uhr setze ich meine Challenge-Brille auf und dann geht's los. Und dann pass mal auf. Ich stelle nur Spiele aus der Konferenz auf. Was will ich mit Klassiko? Was will ich damit? Nein.
Ja, okay.
Kleiner Tipp am Rande. So, aber wir bleiben nochmal bei Leverkusen. Was meinst du? Schützenfest?
Ja. Ich sag 3-1.
Ja, ist ein guter Tipp. Ich sag 3-0. Da wird von denen auf einmal keiner ein Tor schießen.
Ja, okay. Spannend ist natürlich auch noch Palacios. Ne? Der war ja irgendwie Oberschenkelverletzung, dann doch nicht so schlimm, wie zuerst befürchtet. Jetzt irgendwie auch schon irgendwie Training gehabt mit Ball am Fuß und so. Ja. Da muss man gucken, ob das fürs Wochenende reicht. Ich gehe eher davon aus, dass er noch nicht spielen wird und Andrich neben Xhaka starten wird. Aber es bleibt auf jeden Fall festzuhalten, es ist nichts allzu Ernstes bei Palacios, sodass er jetzt wieder wochenlang ausfällt.
Okay. Alles klar. Ja, dann haben wir doch unsere Go-To-Teams durch. Für alle gerne, wirklich, rein in die Punktelieferanten-Matchday-Challenge. Den Link haben wir in den Shownotes hier verlinkt. Den Link haben wir verlinkt, ja. Also, ne, wir haben hier den Link unten reingepackt. Zu gewinnen, wir wiederholen uns sehr, sehr gerne, gibt es für jeden Spieltagssieger ein 3-Monats-Member-Abo und der beste Spieltagssieger aller 34 Spieltage, also der Highscore, der liegt übrigens bei Spieltag 5 mit über 2000 und ein paar zerquetschten 20 Punkten, der gewinnt ein Original-Bundesliga-Trikot seiner Wahl. Und ich gewinne wieder meine Ehre, indem ich mir den Matchday-Challenge-Sieg am kommenden Spieltag gegen dich hole, indem ich, und ich bleibe dabei, nur Spieler aus dieser Konferenz, die man einsehen kann, aufstellen werde. Und freue mich dann, am Sonntagabend dir nochmal einen schönen Screenshot per WhatsApp zu schicken.
Hey, solltest du das nur mit Spielern aus der Konferenz schaffen, dann hast du es verdient. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich wahrscheinlich auch Spieler aus dem Sonntag mit reinnehmen werde. Mhm. Aber ja, wird sich ja dann zeigen, wer da die bessere Taktik fährt.
Lass mich nochmal gucken. Sonntag, Stuttgart-Heidenheim. Ach, haben wir ja schon gerade gesagt, das ist doch... Will jeder ein Tor schießen und so? Kannst du vergessen. Bochum, Darmstadten. Okay. Na, okay, und dann noch Augsburg-Köln.
Jetzt ruderst du zurück, ne?
Nein, ich bleib dabei. Ich mach nur Konferenz.
Okay. Ja, ich bin gespannt.
Okay, und alle anderen, es ist Mittwoch, Vollgas, Leute. Knallt euch bis Samstag 14.29 Uhr alles rein, was geht. Und dann guckt euch die Aufstellung an und verkauft fleißig an eure Mitmanagerinnen und Mitmanager, wenn ihr was braucht, an Startelf-Kandidaten oder vielleicht in Ausrichtsreiher-Position. Simon, es war mir immer wieder eine große Freude, auch nach dieser Länderspielpause jetzt endlich wieder in Richtung Bundesliga-Modus zu kommen. In den nächsten Wochen bis zum Ende dieser Saison haben wir noch viel vor. Wir holen uns noch ein paar Gäste mit rein. Es gibt so viele Anfragen nach diesem Kickbase-Interview mit Philipp Tietz. Da werden so viele spannende Interviewpartner noch hier in unseren Podcast kommen. Und wir selber sind auch schon eingeladen worden zu einigen ganz, ganz interessanten Events und ganz interessanten Podcasts. Also man kann uns auch mal auf anderen Plattformen hören, wenn wir mal unsere Expertise, wenn man sie so nennen darf, weiß ich nicht, dann auch zum Besten geben. Also es wird eine spannende Restprogrammzeit, die ich sehr, sehr gerne mit dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verbringe. Von daher bleibt mir nichts anderes übrig, als erstmal euch Zuhörerinnen und Zuhörern bis Ende der Woche nur das Beste zu wünschen. Knallt, wie gesagt, alles raus, was geht an Kohle, damit ihr euch ein paar gute Spieler reinholt. Und dir, Simon, kein Spieltagssieg in der Creator Liga.
Ja, ich habe keinen Zweifel daran, dass die kommenden Wochen legendär werden hier mit uns und unserem Podcast. Den Spieltagssieg, den muss ich dir leider entreißen. Ich habe tatsächlich, so war ich hier jetzt gerade sitze, ein richtig gutes Gefühl, dass ich am kommenden Wochenende ordentlich Punkte abreißen werde. Mhm. Also du musst dich da auf jeden Fall in Acht nehmen. Und die Rückleuchten, die kennst du ja schon zu Genüge bei uns in der Punktelieferanten-Challenge. Auch die wirst du wieder zu Gesicht bekommen. In dem Sinne, für dich ein schönes Wochenende oder eine schöne Restwoche und natürlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer frohes Schaffen. Ihr habt noch ein paar Tage, packt euch alles ein, hat Melo schon gesagt. Und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr 30 Sekunden eurer wertvollen Zeit opfern wollt.
Bis dahin, macht's gut.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.